Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hans-Jürgen Bartsch lässt euch heute zu Beginn unseres Hörsaals erst einmal rätseln. Zu Gast haben wir einen bekannten Schriftsteller und noch unbekannten Musiker. Der will er noch werden. Sein größtes Idol, David Bowie. Wisst ihr schon, wer unsere Sendung heute füllt? Hier noch einige Appetithäppchen.
Ohne dieses Maß an Verrücktheit, durchgeknallt sein, kommt man ja auch nicht weiter. Nein, du darfst so viele gleichzeitig sein, wie du willst. Mir kommen irgendwelche Bilder in den Kopf und nach einer Weile hatte ich einfach mal Lust, wieder was Langes zu schreiben. Und so kam die Idee, mal ein Buch zu schreiben. Ich habe mich im Alter von 14 Jahren in Susi Quattro verliebt. Kennt hier noch einer? Letztes Mal im Seniorenstift sprangen alle auf. Ich bin ein großer Freund davon, eine Hauptstraße im Blick zu haben, aber auf der anderen Seite mal zu gucken, was in den Seitenstraßen ist. Wer mir heute erzählt, er wäre in seinem Leben noch nie gescheitert, der hat auch noch nie was Vernünftiges in Angriff genommen.
Richtige Antwort, Frank Schätzing, Buchautor von Tod und Teufel, Breaking News und vor allem 2004 Der Schwarm. Ein Werk, das in fast 30 Sprachen übersetzt worden ist und eine Auflage von 4 Millionen Exemplaren erreicht hat. Nicht nur diejenigen unter euch, die studieren oder studiert haben, kennen das Heft Zeit Campus. Das Magazin für Studenten erreicht jedes Mal 600.000 Leserinnen und Leser und existiert schon seit 2006. Die Kollegen des Printprodukts feiern also dieses Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. In diesem Kontext waren sie am 26. Oktober 2016 zu Gast in Köln, der Heimatstadt von Frank Schätzing, und haben ihn befragt in der Reihe Zeit Campus Talk. Die Fragen stellt der Zeitautor Daniel Erck. Er fragt Schätzing, warum der Schwarm nicht in die Kinos kommt, auch wenn dieser Eindruck auf Wikipedia erweckt wird. Nein, er kommt nicht. Aber vielleicht kommt da irgendwann einmal etwas Ähnliches. Erck fragt aber natürlich auch noch vieles andere. Zunächst einmal, wie Schätzing bei seinen Recherchen genau vorgeht, bevor so ein Bestseller wie Der Schwarm überhaupt publiziert wird.
Man kann über Unterhaltungsliteratur viele Dinge sagen, aber so wie Sie Ihre Bücher schreiben, das ist eine Art von Recherche, die, glaube ich, auch für das Genre ungewöhnlich ist. Die Art, wie Sie arbeiten, wie tief Sie einsteigen. Sie haben in dem Interview mal erzählt, Sie würden gerne immer an diesen Punkt rangehen, an dem Wissenschaftler zu Ihnen sagen, das weiß ich nicht.
Ja, das ist spannend, weil selbst wenn man sich universell für irgendwas interessiert und wenn man viele Bücher liest und beispielsweise alles über Plattwürmer weiß oder über Borstenwürmer, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man Wurmexperten braucht. Also speziell, wenn man diese Viecher so umzüchten will, dass sie in der Lage sind, Menschen zu fressen zum Beispiel, was ja immer sehr unterhaltsam sein kann. Und an dem Punkt, ich hatte dieses Wurmthema seinerzeit, nachdem ich sehr viel über Meeresbiologie gelernt hatte, kam ich an einen Punkt, wo ich so einen Wurm brauchte, der also im Methaneis lebt und sich auf der anderen Seite aber ins Erdinnere reinfrisst. Und jetzt war das Blöde, dass der Wurm, der im Methaneis lebt, den kannte ich, er hat aber keine Zähne. Und ich brauchte sowas mit Zähnen. Und dann habe ich gegoogelt, gibt es einen Wurmexperten? Und Sie kriegen durchaus jemanden für Geologie, Biologie, Meeresströme, kriegen Sie jede Menge Experten, aber Wurmexperten, habe ich gedacht, ob es wohl einen gibt, der sein Leben in den Dienst der marinen Borstenwürmer gestellt hat.
Und
tatsächlich, es gab einen am Senckenberg-Institut in Frankfurt. Und dann habe ich den angerufen und sagte der, ja, kommen Sie vorbei, kein Problem. Und die ganze Stunde, weiß ich noch, die ich dahin gefahren bin, bis Frankfurt, habe ich im Zug gesessen und habe mich gefragt, wie macht der aussehen? Ich habe mir sowas molchig-bleiches vorgestellt. Und dann kommt so irgendwie rein und sagt, guten Tag, Herr Schätzchen, kommen Sie doch rein. Aber nein, dann begegnet einem ein gut aussehender, braun gebrannter junger Mann. Und dann unterhält man sich mit dem 2-3 Stunden. Dann hat man im Prinzip seinen Wurm. Und dann beginnt man selbst mit dem, was man schon vorher gelernt hat, beginnt man rumzuspinnen, zu sagen, ja, aber wenn der das kann, dann müsste der doch eigentlich unter diesen und jenen Umständen auch das können. Und dann guckte der mich an und sagte, ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht. Und das ist der Punkt, wo es für uns beide spannend wird. Wo ich nicht mehr akademisches Wissen abgreife, sondern wo wir in den Bereich der Randunschärfe kommen, der eigentlich Wissenschaft wirklich interessant macht. Da entstehen dann die besten Geschichten.
Gab es auch Momente, wo Sie merken, Ich glaube, der hält mich für total bescheuert.
Permanent. Ich meine, bei dem, was ich schreibe, ist das ja eigentlich mal die Ausgangssituation meiner Bücher. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich habe gerade ein Buch gelesen von Max Tegmark. Das ist ein in den USA beim MIT lehrender schwedischer Wissenschaftler, ein Astrophysiker. Und der hat irrwitzige Theorien aufgestellt am Anfang der Nullerjahre, sodass ihm seine Vorgesetzten, seine Professoren gesagt haben, am besten verlierst du nie wieder ein Wort darüber, weil damit ruinierst du dir deine Karriere. Also sie haben ihn nicht nur für verrückt erklärt, sondern sie haben ihm auch klar zu verstehen gegeben, wenn du weiterhin diesen Unsinn erzählst, dann fliegst du von der Uni. Und er hat es aber trotzdem getan und heute sind seine Meinungen von 95% aller Leute anerkannt. Das heißt, ohne dieses Maß an Verrücktheit, durchgeknallt sein, kommt man ja auch nicht weiter.
Wenn Sie diese Recherchen betreiben, ist es primär ein innerer Drang und Ihre eigene Wissbegierde? Oder sehen Sie es auch so, dass Sie den Eindruck haben, die deutsche Wissenschaft ist nicht so unfassbar gut darin, ihre Ergebnisse publikumswirksam zu präsentieren, denken, ich helfe den Damen und Herren mal so ein bisschen auf die Sprünge und schreibe die Sachen mal so auf, dass Leute das auch richtig spannend finden?
Nee, also den Auftrag verspüre ich jetzt nicht vorrangig. Es ist tatsächlich so, erstens bin ich ein Fabulierer. Ich denke mir Geschichten aus. Mir kommen irgendwelche Bilder in den Kopf. Es sind noch nicht mal auch unbedingt Bücher, sondern zuallererst steht eine Geschichte, die man dann in irgendeiner Form erzählen kann. Mhm. Eigentlich existiert eine gute Geschichte, unabhängig vom Medium, in dem sie erzählt wird. Mhm. Man kann dann ein Buch draus machen, eine Oper, einen Film, einen Song. Aber diese Geschichte ist erstmal da und die hat meistens mit einem wissenschaftlichen Background nichts zu tun, sondern die kommt meistens so aus meiner Liebe für Actionfilme. Also irgendwas ist da, irgendwas Spektakuläres sehe ich dann da. Und wenn sich das mit einer Idee verknüpft, wo ich sage, oh Mensch, das ist interessant, da könntest du ein Buch draus machen, dann ist diese Saat gelegt. Und dann greift als nächstes meine unstillbare Neugier. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Typ. Ich will einfach die Welt um mich herum verstehen. So, also knie ich mich in das Thema rein, schaffe mir so viel drauf, wie irgend geht und dann kommt man eben an den Punkt, wo man einen Experten braucht und so wird daraus dann, wenn man so will, ein Zweitstudium. Und irgendwann ergibt sich daraus auch ein symbiontischer Effekt, weil die Symbionten sind in dem Fall die Wissenschaftler oder Experten oder Physiker oder was auch immer und ich eben, also wir profitieren voneinander und ich setze dabei eben ein Buch frei und verkaufe das, was sie erforschen, einer großen Öffentlichkeit. Also erstmal habe ich Bock zu schreiben, damit fängt es an. Dann ist es so, wenn ich irgendwas mache, bin ich infiziert. Dann will ich das schreiben, auch an manchen Tagen, wo man hingesagt, nee, jetzt hast du gar keine Lust. Aber auf der anderen Seite ist immer dieser Drang da, erzähl die Geschichte weiter. Das heißt, ich arbeite schon sehr regelmäßig. Ich fange im Allgemeinen morgens um 10 an und ich schreibe so bis 7, 8 Uhr. Es gibt Tage, da höre ich mal um 5 auf, es gibt Tage, da fange ich mal um 12 an, aber im Prinzip arbeite ich fast jeden Tag. Da ich ein sehr geselliger Mensch bin und ungerne lange Zeit nicht unter Menschen bin, erstens habe ich mir angewöhnt, bei Musik zu schreiben. Das habe ich richtig trainiert, weil ich zu gerne Musik höre. Und wenn man dann schreibt und keine Musik hören kann, ist das ein großer Verlust. Also höre ich Musik. Dadurch bin ich auf Geräusch trainiert. Und dann setze ich mich einfach gerne in Straßencafés, weil da habe ich Menschen um mich rum. Und wenn nicht jetzt irgendwo neben mir direkt ein Presslufthammer zugange ist oder ein Kleinkind schreit, dann ist das so eine Melange aus Lärm, wie so eine See, auf der kann ich surfen. Und das funktioniert super. Es ist fast alles auf dem Computer, weil ich eine beschissene Handschrift habe. Das führt dazu, dass ich sie selber auch nicht mehr lesen kann, schon nach 2 Tagen nicht mehr. Also mir damit was zu notieren, das ist nur im absoluten Notfall. Sodass ich auch dann eventuell mal was auf dem iPad eingebe oder auf dem Handy oder irgendwas oder reinspreche und dann in den Computer hacke. Ich bin mit dem Computer irgendwie verwachsen, also egal wo ich bin, schreibe ich da. Was ich aber mache, ich zeichne. Ich zeichne meine Schauplätze. Ich habe zum Beispiel bei Limit hatte ich eine riesen Raumstation und die ist so groß, dass ich gedacht habe, wenn du die Dickes nicht aufzeichnest, ne, du musst dann irgendwann immer beschreiben, der ist jetzt gerade da und der ist jetzt gerade da, das schaffst du nie. Und dann habe ich mir dieses Ding, habe ich dann mit Hilfe von dem Astronauten Messerschmidt, das ist ein alter Spezialist für Raumstationen, der hat auch an der ISS mitgebaut, haben wir das Ding entwickelt, ne? Und dann habe ich die gezeichnet. So, und ich zeichne auch schon mal einen Protagonisten oder irgendwas, was im Buch vorkommt.
Im Grunde betreiben Sie das, was Sie vor Ihrer schriftstellerischen Karriere gemacht haben, jetzt auf einem anderen Niveau. Sie haben vorher in der Werbung gearbeitet, auch viele Jahre waren Eigentümer Ihrer eigenen Werbeagentur. Und im Grunde genommen sind Sie quasi der beste Kampagnenschreiber der deutschen Wissenschaft, wenn man so will.
Ja, aber warum nicht? Gerne.
Nur, dass die jetzt nicht mehr 300 Zeichen, sondern 1200 Seiten schreiben.
Ja, wobei ich habe jetzt beschlossen, mal ein bisschen die Bremse anzuziehen, mich ein bisschen zurückzuentwickeln. Also Limit war mit 1350 Seiten, das war schon eine Hybris. Und man muss dazu auch noch sehen, wir haben das auf Bibelpapier gedruckt und ich glaube 50 Zeilen pro Seite. Also das ist ohnehin jedes Telefonbuch ist angenehmer zu lesen. Aber es ist eben so, wenn die Fantasie mit einem durchgeht und man entwickelt was, man setzt sich ja nicht hin und sagt, ich schreibe jetzt 1000 Seiten oder 500, sondern man hat eine Geschichte und setzt sich hin und fängt an, die zu erzählen. Mhm. Und irgendwann ist die Geschichte zu Ende. Und im Zweifel sind es 400 Seiten oder es sind 1500 Seiten. Nur der Nachteil bei der ganzen Sache ist, vor allem vor dem Hintergrund einer doch begrenzten Lebensspanne, dass man sich dann ausrechnen kann, wie viele Bücher man noch schreibt. Und bei dem, was ich alles gerne noch tun würde, habe ich festgestellt, nochmal 1000 Seiten ist zu viel.
Das heißt, Sie haben das Maximum jetzt ausgeschöpft und jetzt...
Ich bewege mich jetzt allmählich sukzessive wieder zurück zur Novelle. Ja. Ja, also das Schöne an den abrupten Enden ist ja, dass man dann so vom Schwung des Lesens getragen noch, wenn das Buch längst ausgelesen ist, darüber weiter fantasiert und philosophiert. Früher fand ich das als Leser unbefriedigend. Mittlerweile liebe ich das, weil das Buch mir dann nicht so die Tür zumacht. Das sagt dann nicht so, jetzt ist der Schluss und dann kommt noch mal eine spezielle Musik und alle fallen sich in die Arme und dann ist es so zu Ende. Und ich mag selber mittlerweile auch gerne Bücher, die mich so ein bisschen rauswerfen, sodass sie zwar so ein Quasi-Ende haben, aber ich eigentlich weiter in den Büchern gedanklich leben und die auch fortstricken kann. Und als ich zu diesem Punkt kam, hatte ich das Gefühl, das muss als Ende reichen. Für mich war es schön, weil ich konnte mich länger mit dem Thema noch beschäftigen und ich glaube, für Leser ist es vielleicht auch schön. Und jetzt ist die Frage Fortsetzung. Ich habe da mal drüber nachgedacht, ich habe noch keine plausible Idee. Und solange ich nicht eine plausible Idee habe, werde ich den alten Teebeutel nicht nochmal mit heißem Wasser aufgießen. Der Schwarm ist sicherlich das vielleicht wichtigste Buch meines Lebens gewesen, weil der mich in eine andere Sphäre katapultiert hat. Also dadurch hat sich mein Leben einfach geändert.
Das nächste Projekt, das aber, soweit ich es weiß, bei Ihnen ansteht, ist ein Popalbum.
Ja, ich habe vor anderthalb Jahren habe ich alles, was mit Schreiben zu tun hatte, beiseite gelegt. Und ich habe mir mal einen Luxus gegönnt vor einigen Jahren und habe mir unten in meinem Keller ein Tonstudio reingebaut. Das ist also High-End, also da kann man auch tatsächlich marktreife Produkte machen. Und dann bin ich eben ans Tiefer gefahren mit dem Fahrstuhl und habe angefangen, Songs, die ich zum Teil schon geschrieben hatte im Laufe der letzten 10 Jahre, aber auch neue Songs aufzunehmen, einzuspielen, Gastmusiker dazuzuladen. Und auf diese Weise ist aus diesem Hobby, was eigentlich auch mit, wie gesagt, ein bisschen Gitarre und Gesang begonnen hatte, ist ein ganzes Album jetzt geworden. Erstmal, wenn es rauskommt, mal gucken, ob das überhaupt irgendeinen interessiert.
Erscheint das unter Ihrem Namen?
Es wird einen Projektnamen geben. Also es ist klar, dass ich es bin, aber es wird ein Projekt, so wie Dieter Meier das unter Yellow macht und so in der Art wird es werden. Und dann werden ein paar Musiker zusammengetrommelt. Also mein bester Freund ist Festbesetzung, der ist Schlagzeuger. Wenn es einigermaßen funktioniert, dann machen wir eine kleine Tour, ja. Gucken wir mal, sowas hier, Köln Gloria, so Größenordnung.
Damit kommt er auf eine Art zu einem Ende, was immer das Leitmotiv Ihres Lebens war. Also Sie haben vorhin im Vorgespräch erzählt, dass Musik eigentlich das war, was Sie immer machen wollten.
Ja.
Und dann sind Sie quasi, wenn ich das richtig weiß, haben Sie angefangen, Ihr erstes Geld haben Sie verdient, indem Sie Karikaturen bei der Bundeswehr über Ihre Oberste gezeichnet haben. Stimmt das?
Ja, oh, Sie haben echt gut nachgelesen, das stimmt. Ja, die Story ist so. Ich war relativ spät bei der Bundeswehr, da war ich auch 3 oder 24, da haben die mich erst gezogen, die Säcke. Und so kam ich dann nach Köln-Ossendorf, die übliche Grundausbildung, da im Matsch rumgerutscht und da ich sehr schnell Schreibmaschine schreiben konnte, damals schon, kam ich auf die Schreibstube. Da die Schreibstube aber dann, wie sich herausstellte, bereits überbelegt war, kam ich auf die Zeichenstelle. Die Zeichenstelle bei der Bundeswehr ist dafür da, die Feindbewegungen hinter den Linien einzuzeichnen. In der Mangelung von Feinden hatte ich also nichts zu tun. Das heißt, ich bin also morgens aus meinem Bett gekrochen da, bin an diesen Tisch gegangen und Sie müssen mich stoppen, wenn ich zu sehr ausufere. Ne? Aber das war ganz nett, weil ein Feldwebel leitete diese Zeichenstelle. Ich saß da mit einem Kumpel, der sollte auch Feindbewegungen einzeichnen. Und als wir nun da so saßen und uns der Kopf schwer wurde und nach 3 Tagen gar nichts passierte, kam ein Oberleutnant rein und brachte so Leitsordner mit und sagte, er würde diese Rückenschilder gerne beschriftet. Wir hatten so Rapidographen mit diesen Schablonen und wollte da 3 Wörter drauf haben, wann er das denn abholen könnte. Habe ich gesagt, können Sie gleich mitnehmen. Da guckt er so und sagt, nee, ich will wissen, wann ich die abholen kann. Ja, sage ich, das dauert doch. Na, sagt er, also ich komme mal in 3 Stunden. Ich sag, gut, meinetwegen. Dann ging der raus. Der ist noch nicht ganz draußen, kommt der Feldwebel aus der Seite geschossen und sagt, bist du bescheuert? Hier dauert nichts 3 Stunden, hier dauert alles 3 Tage. So. Okay. Ja, dann hat das eben dann 3 Tage gedauert. Und nachdem wir ungefähr einen Monat da gesessen haben und nichts zu tun hatten, habe ich für so ein Schild auch 3 Tage gebraucht. Also es ist unglaublich, wie man sich in eine Amöbe verwandeln kann, wenn man nur lang genug übt. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, ich werde hier bescheuert, ich muss irgendwas tun. Und ich konnte immer sehr gut zeichnen. So, und dann begann das damit, dass der Feldwebel sagte, hier, ich habe gesehen, du kannst so schön zeichnen. Meine Freundin hat Geburtstag, komm mal, kannst du denn nicht das Bildchen abmalen? Dann habe ich das abgemalt, habe ich gesagt, 5 Mark. Ja, hat er 5 Mark rausgezogen. Dann sprach sich das rum, dann kamen sie irgendwann alle. Irgendwann standen sie Schlange, die ganze Kaserne, alle Dienstgrade. Große Familienpanoramen, die kosteten dann schon mal 80 Mark. Ne? Also jedenfalls, das Ganze wurde wirklich interessant. Ich habe dann auch aus Knetgummi, es gab so Typenreiniger für die Schreibmaschine sauber zu machen, so eine blaue Knetmasse. Ich kann auch ganz gut modellieren. Ne? Dann habe ich dann den Spieß modelliert. Der hatte so ein Bibelkind, so ein vorspringendes. Ne? Dann habe ich den da so hingestellt. Ne? Und dann für 10 Pfennig durfte man da einmal drunter flitschen. Also Sachen. Jedenfalls, das lief super. Und ich habe ungefähr ein Dreivierteljahr richtig gut verdient. Und eines Tages kommt ein Major rein, den ich noch nicht kannte, stellt sich vor mich hin und sagt, so, ich bin der Major Czerny, ich bin neu hier an der Kaserne, ich habe gehört, Sie verdienen hier auf Kosten der Soldaten, die sich hier für das Vaterland krumm machen, verdienen Sie hier Geld und hat mir die Hölle heiß gemacht und ich sah mich vom Kriegsgericht stehen und halb erschossen und im Knast und ich weiß gar nicht, was noch alles. Und dann sagt er zum Schluss, und das hört mir auf hier, also diese Sache hier, also dieser schwunghafte Handel, was Sie hier betreiben, ne, und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, das hört mir ab sofort auf, haben wir uns verstanden? Sag ich, jawohl, Herr Major. Gut. Das ist meine Frau. Ich brauche das Bild bis morgen Mittag. Aber mehr als 10 Mark zahle ich nicht. So, und so viel also zu diesem Kapitel. Ja. Hat Spaß gemacht.
Aber eigentlich auch ganz lustig, dass Sie die ganze Zeit Musik machen wollten und aus Versehen Karikaturist wurden, quasi fast nebenbei eine sehr, sehr erfolgreiche Werbeagentur gegründet haben, dann Schriftsteller wurden, um jetzt endlich die Musikkarriere voranzutreiben, oder?
Ja, das kam ja alles nacheinander. Also die Sache mit der Musik ist so, ich habe mich im Alter von 14 Jahren in Susi Quattro verliebt. Kennt ihr noch einer? Ja? Nee, ich glaube, ich sehe schon einige Kopfel. Ich muss mal überlegen, wo ich sowas sage. Letztes Mal im Seniorenstift sprangen alle auf, aber nee. Gut. Susi Quattro war und ist immer noch eine mittlerweile knapp über 60-jährige Bassistin und Bandleaderin, die damals also ein paar Mega-Hits hatte und sehr knackig aussah. Die trug so einen schwarzen Leder-Overall und das war äußerst sexy. Und ich hatte dieses Poster an der Wand hängen. Und ich weiß noch, der Overall war so bis hier auf. Und ich wollte die Dame kennenlernen, um ihr Privatleben zu bereichern. Dann ist die Frage natürlich, wie lernt man Rockstar kennen? Und da reifte dann mir der Gedanke, ich sagte, wenn, dann musst du selber einer werden, dann können wir uns auf Augenhöhe begegnen. Das war der Grund, warum ich angefangen habe, Gitarre spielen zu lernen. Und das heißt also, mit 14 wollte ich dieses Album machen, was ich jetzt mache. Manchmal fliegt man eben einfach einen größeren Bogen. So, da das aber dann eben so irgendwie nicht klappte mit der Musik, in der Rockkarriere, habe ich dann eben illustriert, dann war ich Illustrator. Dann kam das Bundeswehrthema, dann war ich in einer Werbeagentur als Kundenberater, dann bin ich Texter geworden. Habe Werbetexte geschrieben und plötzlich war ich in der Werbeszene. Und so hat sich das der Reihe nach entwickelt. Ich wurde dann Werbetexter, habe dann irgendwann einen eigenen Laden gehabt, war dann Kreativchef. Und Werbung ist etwas, das verdammt einen zu kurzen Formen. Also man muss sich sehr, sehr kurz halten. Und nach einer Weile hatte ich einfach mal Lust, wieder was Langes zu schreiben. Und so kam die Idee, mal ein Buch zu schreiben. Also eigentlich, es hat nie einen Masterplan gegeben, sondern es gab das genaue Gegenteil eines Masterplans. Es gab immer ein Herumschlingern und gucken, was könnte man denn da und dort machen. Aber irgendwie gibt es auch eine Leitmotivik und zum Schluss kehrt man dahin zurück.
Das Interessante ist aber, dass es quasi genau das Gegenteil dessen, was jeder Karriereberater sagen würde. Sie haben sich ein Ziel gesetzt und sind quasi komplett dran vorbeigeschlittert mit riesigem Erfolg.
Ja, absolut, absolut. Also wenn man sich so eine Wand nimmt und sagt, da will ich jetzt unbedingt hin und mit Vollgas darauf zurennt, was passiert? Man klatscht gegen die Wand. Das kann nicht gut sein. Ich bin ein großer Freund davon, eine Hauptstraße im Blick zu haben, aber auf der anderen Seite mal zu gucken, was in den Seitenstraßen ist. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Leute sagen, gerade tut sich hier so eine Chance auf. Da könnte ich das und das machen, aber ich habe mir doch eigentlich vorgenommen, erst nach 2 Jahren das und das zu machen. Also mache ich jetzt erst die 2 Jahre das und das und dann gucke ich da mal. Und dann sage ich denen immer, aber dann ist die Chance nicht mehr da. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem weiter das machen kann, was man gerade macht. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass man erkennen muss, dass sich bestimmte Zeitfenster oder bestimmte Chancen nur jetzt ergeben. Und man muss die Traute haben, reinzugehen. Man muss auch die Traute haben, eventuell umsonst reingegangen zu sein, sich zu verfransen oder auch zu scheitern, auf die Schnauze zu fallen. Wer mir heute erzählt, er wäre in seinem Leben noch nie gescheitert, der hat auch noch nie was Vernünftiges in Angriff genommen.
Was war das schlimmste Scheitern in Ihrem Leben?
Also meine ganzen amorösen Abenteuer der Teenagerzeit würde ich jetzt gar nicht aufzählen wollen.
Das so viel Zeit haben wir.
Großes Scheitern. Großes Scheitern. Nein, es gab etliches an Scheitern. Es gab eigentlich kein Scheitern, aus dem ich nicht irgendwie auch einen Gewinn gezogen hätte. Ich habe mit zwei Freunden zusammen Anfang der 90er eine eigene Agentur gegründet. Zu der Zeit waren wir beide in Großagenturen. Wir waren designiert, ich war designierter Kreativchef bei DTB damals, und was eine Riesensache geworden wäre. Die anderen waren auch Geschäftsführer hier, Gesellschafter da. Und wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, wir reiten hier Saurier. Und es war im Grunde genommen Wahnsinn, daraus auszusteigen und einen eigenen Laden zu gründen. Was wir gemacht haben, ohne Kunden, wir waren wieder unsere eigenen Hiwis, wir haben ganz klein angefangen. Und wir sind dann innerhalb von 3 Jahren eine der größten Werbeagenturen Deutschlands geworden. Und nochmal 2 Jahre später, da stagnierten wir so ein bisschen, sind wir abgestürzt. Dann sind wir wieder hoch, dann sind wir wieder abgestürzt. Das heißt, diese Chronologie dieser Zeit in dieser eigenen Agentur ist ein Auf und ein Ab, extrem zum Teil. Und zum Schluss, kurz bevor ich ausgestiegen bin, das war 2003, war es dann wirklich so schlimm, weil die ganze Branche über den Jordan ging, dass ich sagen würde, das war ein Scheitern auf ganzer Linie, tatsächlich. Aber auf der anderen Seite war es das auch nicht, weil es hat mich zu dem gebracht, was ich jetzt mache.
Aber war die Situation damals, das war ja kurz vor der Schwarm, oder Sie haben das Buch schon geschrieben gehabt, war das so, Sie wussten, das muss jetzt funktionieren, sonst gibt es echt ein Problem?
Es gab ja schon ein Problem. Also ich habe zu der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, 2001, 2002 ging das so los. Und zwar muss man sagen, zu der Zeit starb jeden Tag eine Agentur in Deutschland. Mhm. Und wir hatten an sich großartige Kunden, wir hatten einen tollen Kundenstamm, aber es gab sowas wie Basel II. Und es gab Banken, die einen plötzlich alle
Mittel strichen. Müssen wir im Wieso-Hörsaal Basel II erklären?
Basel II?
Das ist eine sehr gute Pro-Seminar-Frage. Was ist Basel II?
Also Basel II ist, um es ganz kurz zu machen, es ist ein Programm, das Banken damals untereinander besprochen und verabschiedet haben, das sich für viele, gerade Mittelständler, als desaströs erwiesen hat.
Es geht um Kreditvergabe, wenn ich das richtig
weiß. Es geht um Kreditvergabe.
Stammkapital haben muss.
Es geht um Kreditvergabe. Genau. Es geht um Kreditvergabe und es geht um Dispos auch. Also es geht darum, dass ja jedes Unternehmen einen Puffer braucht und ein Dispo. Und wir hatten damals auch so ein Dispo. Und den hatten wir nie ausgeschöpft. Wir hatten 800.000 Dispo damals. Wir waren 50 Leute und hatten den nie angetastet. Und hatten dann, nachdem wir uns wieder berappelt hatten und gute Kunden hatten, und hatten einen Forecast, der sehr gut war, und haben wir gesagt, guck mal, nächstes Jahr gewinnen wir den dazu, wir brauchen neue Leute, wir brauchen größere Räumlichkeiten. Dann haben wir das alles auch gemacht, wir haben die Räumlichkeiten angemietet, wir haben Leute eingestellt. Und dann haben wir erstmals 350.000, glaube ich, damals diesen Dispo belastet und kriegen einen Monat später ein Schreiben von unserer Bank, wo die uns sagen, also im Rahmen des Basel II-Abkommens ist Ihr Dispo zurückgestuft worden von 800 auf 80.000 und wir bitten Sie, innerhalb der nächsten 2 Wochen die Differenz zu überweisen. Und das hat uns damals das Genick gebrochen. Also das, wir konnten das nur unter Höchstverschuldungen machen und das führte dann dazu, dass alles den Bach runterging. Wenn man nicht mehr beweglich ist, dann passieren solche Sachen. Ja, und das bedeutete einen steilen Niedergang, der im Prinzip in den Fastbankrott führte, und zu der Zeit war ich mit 500.000 irgendwann privathaftend verschuldet. So, und in dieser Zeit habe ich immerhin noch 50 Leute gehabt. Und wir haben versucht, mein Partner und ich, das über die Runden zu kriegen. Wir wollten auch niemanden entlassen. Wir mussten dann runterstrippen, aber wir wollten den Laden behalten. Und ich habe dann damals gedacht, du willst da raus, schreib dein Buch. Das war der Schwarm. Und dann habe ich mich an Wochenenden und nachts hingesetzt und habe das Buch geschrieben.
Das heißt, Sie haben gleichzeitig eine Werbeagentur gerettet unter den Umständen einer riesigen Medienkrise.
Das war Raubbau.
500.000
Privatschulden
und haben der Schwarm geschrieben.
Ja. Aber auch da hätte man sagen können, keiner gibt dir eine Garantie dafür, dass das funktioniert mit dem Buch. Weil, sagen wir mal ehrlich, zu der Zeit, was war denn da gerade? Ich glaube, da kamen die Schweden-Krimis auf, da war Mittelalter noch sehr en vogue. Also hinzugehen und zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch über irgendwelche intelligenten Einzeller in der Tiefsee, hätte dir jeder in einer Marktforschungsgruppe eine Vogel gezeigt und hätte gesagt, du spinnst, du hast ja nicht mehr alle. Und da willst du jetzt 1,5 Jahre in deiner Situation reinstecken. Und ich hatte einfach nur das Gefühl, das kann klappen. Aber man kriegt eben keine Garantie. Und ich habe es gemacht und es hätte genauso gut ein Flop werden können. Dann hätte ich trotzdem nicht bereut, es gemacht zu haben.
Was für ein Arbeitsethos aber auch. Also ich meine, das ist ja so eine Agentur, zu führen macht man ja auch nicht so nebenbei und sich ja noch die Wochen in die Abende um die Ohren zu hauen, schreibend.
Ja, ich bin so gestrickt. Ich bin Triebtäter. Also wenn mich irgendwas wirklich gepackt hält, dann muss ich das durchziehen. Wie gesagt, zu der damaligen Zeit, das war auch gesundheitlicher Raubbau. Das ging auch nicht nochmal. Und ich habe mir dann hinterher, als der Schwarm dann rauskam und sich die Probleme lösten, wir fanden dann Investor für die Agentur, plötzlich hatten wir keine Schulden mehr, das Buch wurde ein Erfolg. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was willst du in Zukunft machen? Weil mir war klar, nochmal kriege ich sowas nicht hin. Und habe dann beschlossen, aus der Werbung auszusteigen. Allerdings auch, bevor der Schwarm rauskam. Also es ist einfach, man muss, meine ich, man muss aus dem Bauch heraus entscheiden, man muss seinem Gefühl folgen. Und das heißt immer noch, dass man vor die Pumpe rennen kann. Sicherheitsdenken ist gut, aber ich würde immer jedem empfehlen, vor allen Dingen auf die authentischste Stimme zu hören, die es überhaupt gibt. Das ist nämlich die innere. Und die sagt manchmal eben anderes als das, was einem Leute von außen sagen.
Was sagt die innere Stimme denn zur Zeit?
Zu unserer Zeit oder zu ihrer Zeit?
Was jetzt als nächstes kommt? Also das Album haben wir, arbeiten Sie in dem Buch?
Das Album, wir sind jetzt gerade im Endmix der Songs.
Was wird's denn?
Das wird ein Pop-Album.
Deutsch, Englisch?
Englisch. Mir geht diese ganze Deutsch-Singerei sowas von auf den Zeiger. Es ist dermaßen engstirnig und spießig geworden, was mal als gute Idee begann. Jeder muss irgendeinen Sermon zu austauschbaren Akkorden daher blabbern. Es ist so langweilig. Also es ist Englisch, ja.
Und inspiriert von Bowie, nehme ich an, nach allem, was man über sie weiß.
Bowie ist sicherlich mein musikalischer Ziehvater, ja.
Ja.
Also Bowie ist der Haupteinfluss immer gewesen. Ja. Und dann gab es Leute wie die Talking Heads, die mich sehr beeinflusst haben. Es gibt grandiose Gruppen heute, die ich toll finde. Gerade Musikerinnen, amerikanische Multiinstrumentalistin St. Vincent, Anna Calvin, der englische Multiinstrumentalistin. Also gerade der Indie-Markt gibt eine ganze Menge an interessanter Musik.
Ja. Warum David Bowie?
Warum David Bowie? Ist eine interessante Frage. Rückwirkend, glaube ich, kann man sagen, dass er vielleicht in dem Sinne tatsächlich der größte Popstar aller Zeiten war, in dem Sinne, dass er über eine so lange Dauer ein so relevanter Popstar war. Die Beatles sind nach wie vor die größte Popgruppe aller Zeiten, aber das gab sie nur 5 Jahre. Der Einfluss war enorm, aber Bowie hat es bis zum Schluss geschafft, relevant zu bleiben. Mit Lücken sicherlich und auch mit Tiefen, aber doch immer wieder, dass man gesagt hat, eigentlich da, wo er ist, ist vorne. Das ist retrospektiv sicherlich ein Grund. Aber was damals passierte war, als Teenager, verunsichert, ein bisschen schüchtern, ein Träumer, ich war immer in meinen Innenwelten, ich war immer jemand, der in seinen gedanklichen Abenteuern lebte, eher nicht so der Typ, der jetzt so in der Clique da draußen rumstand und Sprüche kloppte, sondern eher so ein bisschen introvertierter. Und da kommen dann Leute von außen und sehen, wie schwer du dich tust mit dem etablierten Bildungsbetrieb und sagen dir, wie du zu leben hast und sagen dir, du musst dir sehr genau überlegen, Junge, wo du hin willst und dann musst du diesen Weg konsequent gehen. Das bedeutet eben, mit dem Fernglas kann man hinten schon seinen Sarg stehen sehen auf dieser Einbahnstraße, die man da entlang geht. Und alle sagen dir, du musst dich jetzt entscheiden, wie du sein willst. Und Bowie kam damals, das war, ich habe dieses Ziggy Stardust gekauft und dann dieses Diamond Dogs. Bowie kam mit seinem Rollenspiel und sagte, nein, du darfst so viele gleichzeitig sein, wie du willst. Und gerade über dieses Anlegen künstlicher Identitäten, gerade darüber, dass du dir eine multiple Persönlichkeit zulegst und all das ausprobierst und auch Masken anziehst, gerade darüber kommst du umso mehr zum Kern deiner selbst, wer du wirklich bist. Und viele sein zu dürfen, das fand ich einen tollen Ansatz.
Man muss dazu sagen, Sie sind in Köln geboren, im belgischen Viertel aufgewachsen und dann der Mietpreise wegen, wie ich gelesen habe, nach Hürth gezogen. Und über Hürth sagten Sie, menschenähnliche Wesen weit ab vom Schuss. Und dann saßen Sie also damals als Teenager in Hürth.
Ja, ja.
Und dann kam David Bowie.
Diese kollektive Beleidigung aller Hürther, die hängt mir jetzt noch in den Knochen. Aber es fühlte sich so an.
Ja.
Also ich bin mit 15 Jahren im belgischen Viertel und man wird so rausgerissen. Und jetzt ja auch nicht irgendwo in die Südstadt verpflanzt oder nach Ehrenfeld wäre alles gegangen, Longerich, Nippes, kein Problem. Aber Hürth, ich sag mal, der Atlantik wäre weniger schlimm gewesen. Mhm. Es gab 2 Busse, die morgens fuhren. Einer fuhr um 6:15 und einer um 6:45. Der um 6:15 fuhr nach Herrmühlheim. Da musste ich in die Köln-Bonner Eisenbahn einsteigen. Die fuhr zum Barbarossa-Platz. Da musste ich in die Straßenbahn, dann zur Schule. Das heißt, ich war 1 Stunde unterwegs. Mit der 17:15 kam ich 5 Minuten zu spät zum Unterricht, also musste ich 17:45 da stehen. Das alleine hat schon gereicht. So, und dann bin ich einmal da in die Dorfdisco gegangen in Althürth und sofort wieder raus. Ja, was machst du da, ne? Kannst nur kreativ werden.
Die großen Vorzüge der Vorstadt.
Ganz genau, ne? Man träumt sich das Hürth von morgen. Nee, aber ja, so war's.
Ist es denn so, dass diese Träume, wenn Sie das sagen, dass das immer auch eine Flucht war aus dem Alltag raus? Und jetzt, wo Sie Ihr Alltag, ich stelle mir das als Volksschriftsteller, als quasi auch Popstar im nächsten Jahr, wovon träumen Sie noch? Sie haben ja eigentlich alles erreicht. Sie sind genau der
Popstar. Also wenn ich alles erreicht hätte, wäre ich arm dran. Dann könnten wir jetzt hier einen Stein
schütteln. Haben Sie die Nummer von Susi Quattro bekommen mittlerweile?
Die Handynummer von Susi Quattro?
Ja.
Nein, ich habe sie nie getroffen. Tatsächlich hat mir jetzt mal irgendwann einer gedacht, sie kennt sie gut, hat gesagt, wenn er sie das nächste Mal sieht, so wenn du sie mal kennenlernen willst. Und warum nicht? Ich würde die Story eigentlich gerne mal erzählen. Ich finde das ganz lustig. Nein, wovon träume ich? Ich habe nicht so einen großen Traum, wo ich unbedingt mal hin will. Finde ich auch immer etwas problematisch, weil wenn man einen so einen großen Traum hat, man arbeitet wie ein Irrer darauf hin. Mal angenommen, man erreicht ihn, dann ist man plötzlich da und dann kommt die große Frage, na und jetzt? Sondern ich bin jemand, der sehr schnell infizierbar ist für neue Ideen. Bin sehr schnell begeisterungsfähig. Und mich muss man eigentlich zurückhalten, dass ich mir nicht zu viel aufhalte. Und dann da noch was mache und dann erzählt mir da einer was und dann sage ich, oh komm, da steige ich ein. Also ich bin eher so ein Spontantäter, der dann die nächsten Projekte plant, sodass ich immer so 3, 4 auf der Vorlage habe. Aber ich habe kein Lebensziel, das Leben selber ist das Ziel.
Sie begeistern sich für Recherche, Sie können schreiben. Jedes Thema ist ein Thema, an dem Sie was Interessantes finden. Also Sie haben über den Nahostkonflikt genauso geschrieben wie über die Ozeane. Warum sind Sie nicht Journalist geworden?
Wäre eine Option gewesen, sicherlich. Durchaus. Aber ich glaube, jeder Beruf, den ich ausgeübt hätte, der monothematisch gewesen wäre, wobei Journalist ist ja noch relativ offen, ne? Aber das hätte ich dann auch wieder so zu sehr als Zwangsjacke empfunden. Für mich war Werbung deswegen interessant, weil man morgens Mineralwasser, mittags Automarke, nachmittags ein Bier, abends ein Inkontinenzmittel und dann vielleicht noch irgendwie einen Knabberriegel machen konnte. Man konnte immer wieder umschalten und in andere Welten. Und das bei der Schriftstellerei, der Musik ist das natürlich genauso. Aber Journalismus wäre, wenn, sicherlich die Option gewesen.
Was kann man von Werbetexten fürs Schreiben von Romanen lernen?
Meines Erachtens Formulierungssicherheit durch Knappheit. Denn Werbetexte werden ja nicht gelesen. Das heißt, die paar wenigen Zeilen, die man überhaupt schreibt, in der Hoffnung, dass die jemand liest, die müssen so knackig sein. Der erste Satz muss dich so reinziehen, dass du Bock hast, den zweiten zu lesen. Das ist bei Headlines schon schwierig. Deswegen ist die Königsdisziplin aller Werbetreibenden oder Werbetexte die Headline. Darum werden auch die besten Headlines eben mit Gold und Silber prämiert zum Teil. Es gab mal eine von Sixt, nur um ein Beispiel zu nennen, die zeigt, wie sehr man Dinge auf den Punkt bringen kann, wo die dann die Rücklichter von so einem Porsche, schon 20 Jahre alt, so einen Porsche hatten, den man dann leasen konnte, so tagesweise. Ne? Und dann stand da drüber Neid und Missgunst für 99 Euro. So. Das heißt, komplett auf den Punkt gebracht. Ne? Und solche Dinge, die lernt man in der Werbung, im Werbetexten. Und dann lernt man, wenn man Kampagnen macht, man muss ja das Produkt, das der Kunde anbietet, besser verstehen als der Kunde selbst. Weil der Kunde im Zweifel zu viel über sein Produkt weiß, aber dann auch wieder nicht das Richtige. Das heißt, er weiß nicht, was die Leute draußen interessiert. Also recherchiert man dieses Thema und im Zweifel weiß man dann hinterher alles über ABS, über Müsliriegel und über Inkontinenz.
Das führt uns zum guten Punkt. Wir hatten vorher gebeten, Fragen einzuschicken und von Anna kam die Frage, wie Sie Ihre Recherchen anlegen. Wir hatten das vorhin schon angesprochen, Sie gehen sehr stark in die Tiefe, sprechen mit Wissenschaftlern, müssen sich auf ein wahnsinniges Niveau eigentlich auch innerhalb von kurzer Zeit, also 1,5 Jahre ist ja nicht viel für diese Themen, die Sie anschneiden. Mhm. Wie gehen Sie vor? Wie dokumentieren Sie die Dinge, die Sie erleben? Wie arbeiten Sie?
Also bei einem Buch beginnt es so, es ist erstmal wie sich verlieben, weil die Idee kommt von irgendwoher auf einen draufgefallen. Die kommt beim Frühstück, den Schwarm habe ich geträumt, tatsächlich die Grundidee, also einfach da sich so ein Leben in den Meeren verschwört und verbündet gegen die Menschheit. Das war ein Traum. Mich aufgewacht, habe gedacht, das ist ja abgefahren, da muss ich mal ein Buch drüber schreiben. Mhm. So. Und dann kam die große Frage, warum sollte es das tun, das Leben in den Meeren? Und wie sollte es das tun? Und dann beginnt man dann daran zu basteln. Aber dieses erste Gefühl, oh zack, das ist es. Das war bei Breaking News genauso. Wir saßen mit Freunden beim Frühstück, sprachen über diesen Nahostkonflikt und die Frage war, wer kann die Probleme da überhaupt noch lösen? Und ich sagte, der Letzte, dem ich das zugetraut hätte, wäre Ariel Sharon gewesen. War zwar ein Hardliner, Aber auch der Erste, der der Forderung der internationalen Gemeinschaft nachgekommen ist und hat den Gazastreifen geräumt. So, er hat also Siedler abgezogen und er hatte Pläne, die Westbank zu räumen. Das wäre revolutionär gewesen. Er hatte sich mit allen seinen alten Weggefährten angelegt. Und dann sage ich, naja, und dann hat er aber diesen Gehirnschlag bekommen und ist ja leider dann nicht mehr Ministerpräsident gewesen. Im selben Moment dachte ich, das war gar kein Gehirnschlag, den haben den kaltgestellt. Und dann habe ich mal geguckt und habe gesehen, gibt es diese Verschwörungstheorie schon? Und es gab sie noch nicht. Und das hat mich einfach angefixt. Mir ging es zu der Zeit, ehrlich gesagt, ganz offen unter uns, erstmal nicht um Israel. Ich fand nur die Idee geil. Mhm. Und habe dann gedacht, mach da was draus. Und dann habe ich begonnen, mich dafür zu interessieren für das Thema. Jetzt kommt also der zweite Punkt. Ich beginne dann abzuklopfen, ist das Ganze tatsächlich reif für eine Story? Also wird daraus ein Buch? Dann beginnt so eine Annäherung an das Thema. Vielfach weiß ich auch schon Dinge darüber. Dann vertiefe ich das Wissen. Wenn ich merke, ja, das wird dein nächstes Buch, dann lese ich alles, was es darüber gibt. Jedes Buch, das darüber geschrieben wurde, ist jede Doktorarbeit, die einer geschrieben hat. Ich plündere das Internet. Ich lese alles, was ich in die Finger kriege. In der Zeit, alles, was mir dazu dann einfällt, das setzt ja wieder Kreativprozesse in Gang, knalle ich in den Computer. Alles, was ich lese, was ich sammle an Ideen, wird geordnet in Dateien abgespeichert unter Suchbegriffen.
Das heißt, Sie haben Word-Dokumente und haben dann so ein Ordnersystem, in dem Sie dann zu den verschiedenen Themenbereichen diese Doktorarbeiten speichern. Dann machen Sie Exzerpte davon und
Zusammenfassungen. Exzerpte davon, verbinde die mit eigenen Ideen, mhm, konstruiere da wieder neue Sachen. Das ist fast eine kleine separate künstliche Intelligenz, die sich da aufbaut. Mhm. Und zum Schluss kommen die Expertengespräche, die auch während des Schreibens noch stattfinden. Und das Wissen fließt dann auch wieder rein. Also wenn ich mit den herkömmlichen Mitteln nicht mehr weiterkomme, dann frage ich Leute. Und dann kommen diese sehr spannenden Gespräche. Und das ist wie Flirten. Man fährt auch irgendwo hin, also ich fahre dann irgendwo zu Originalshowplätzen, schaue mir das an. Ich bin durch Israel gefahren, war in der Westbank, bin nach Nablus, nach Ramallah, habe tolle Leute kennengelernt. Das ist ja auch wahnsinnig spannend. Das eigentliche Schreiben macht auch Spaß, ist aber Arbeit.
Für Breaking News haben Sie alles gefilmt, was alle Menschen und alle Orte, die Sie dann beschrieben haben, auch mit dem Telefon aufgenommen. Stimmt das?
Ich bin mit so einer kleinen Sony-Cam,
ja?
Bin ich losgezogen.
So wie so ein Tourist.
Wie ein Tourist. Richtig wie so ein Touri, ne? Genau. Mhm. Und man muss mal dazu sagen, in Nablus war das insofern lustig, als ich in einer der schönsten römischen Altstädte, vielleicht der Welt, der einzige Tourist war. Nablus hat nicht so einen brausenden Tourismus. Das ist eben das Problem der Westbank. Die sagen alle, guck mal, was wir hier alles für tolle Sachen stehen haben. Die haben sich ein Loch in den Bauch gefreut, dass wir da durch die Altstadt gelaufen sind. Und ich habe immer gedacht, komisch, was ist hier so spooky an dieser Altstadt? Bis ich dahinter kam und gesagt, das sind keine Touristen da. In jeder anderen Altstadt dieser Welt wäre die rappelvoll. So, und ich bin über die Märkte gelaufen und um mich herum der tosende arabische Markt, auch akustisch, und habe das alles in Stereo aufgenommen und gefilmt. Und ich habe, weiß ich, irgendwie 40, 50 Stunden Material, die ich dann später, als ich das geschrieben habe, mir angeguckt habe. Und dann lebt man wieder daran. Und ich habe dann später, als ich damit aufgetreten bin, ich mache ja keine normalen Lesungen, also habe ich diese Auszüge aus Breaking News, die ich dann live vorgetragen habe, in so einen Soundtrack eingebettet, den wir dann Sensoround-mäßig aufgebaut haben, sodass man wirklich das Gefühl hatte, die Hubschrauber fliegen über die Leute hinweg. Und den Nablus-Markt habe ich original von diesen Tonspuren dann genommen. Also tatsächlich saßen die Leute dann auch in diesem
Markt. Genau ihr Moment drin. Ja.
Wie in dem Moment. Und das ist irgendwie, das ist toll. Wenn man das schafft, also wenn ich es für mich schon schaffe, die verschiedenen Welten, auch die kreativen Welten, so sehr zu verknüpfen, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, das ist jetzt nur ein Buch, sondern die Geschichte lebt in all ihren Facetten. Dann wird es wirklich spannend.
War das bei Breaking News so schwer als bei den anderen Büchern? Weil Wissenschaft, auch wenn sie ihre Grenzen hat, es gibt Dinge, die man weiß. Aber bei Politik ist es ja so, dass es eigentlich nur Perspektiven gibt, aber keine Wahrheit. Es lässt sich nichts festhalten. Der Nahostkonflikt ist dann vielleicht auch nochmal eine Steigerungsform davon. Mhm. War das wie auf dünnem Eis gehen oder war das für Sie kein Problem?
Das dünne Eis, ich hatte nie das Gefühl, auf dünnem Eis zu sein. In dem Sinne, dass ich nie die Angst hatte, einzubrechen. Das begann natürlich damit, mit der Frage, muss ich mir jetzt irgendwelche Sorgen machen, der Political Correctness halber? Denn es ist ja nach wie vor so für einen Deutschen, auch dazu einen Thriller zu schreiben über Israel, dann ein Buch nicht so sehr über Israel-Palästina, sondern das Buch geht ja auch über Israel-Palästina, vor allem aber um die innerisraelische Zerrissenheit. Was erfordert natürlich auch, israelische Positionen anzugreifen, also beispielsweise eben das religiöse Siedeln. Oder eben auch die Person Netanyahu. Und ich habe mir das schon sehr genau überlegt und habe gedacht, du musst, das ist mehr denn je, allererste Pflicht, du musst das so akribisch genau recherchieren, das ganze Thema, dass du historisch auch von der Herleitung so sattelfest bist, dass du nicht wertest. Und ich glaube, das ist gelungen. Und im Endeffekt war es also nicht die Angst einzubrechen, sondern es war nur irgendwo zwischendurch mal die Angst vor der Überforderung der Fakten, weil es einfach so komplex ist. Alleine der Status quo, das auseinanderzuzwirbeln, das ist fast nicht mehr möglich. Aber dann redest du mit den Leuten und dann stellst du fest, es gibt ja eigentlich gar keinen, der sich noch genau erinnert, warum die sich eigentlich die Köpfe einschlagen. Und das geht ja auch nicht nur zurück bis zum Sechstagekrieg oder bis 1948, sondern es geht zurück bis 1917, dann irgendwann kommt man zum Völkerbund, Mandantierung Großbritanniens, dann geht man zurück ins Mittelalter, dann ist man bei den mittelalterlichen Gemeinschaften, Osmanisches Reich, ruckzuck bis im Alten Testament. Ganz froh sein, dass nicht noch ein paar Steinzeitmenschen ankommen und Ansprüche geltend machen. Also es ist alles irgendwie so miteinander verschränkt. Und da bin ich zwischendurch mal eingeknickt und habe gedacht, komm, hör auf, du schaffst das nicht. Du verlierst den Überblick.
Das heißt, das nächste Buch wird auch nicht noch komplexer, sondern vielleicht eher eine Stufe, was überschaubarer ist.
Naja, es wird nicht noch komplexer.
Ich glaube, es würde auch schwierig werden, es noch komplexer zu machen.
Ja, es wird auf jeden Fall kürzer.
So wir hatten noch eine Publikumsfrage und zwar, ich weiß nicht, ob das ein unangenehmes Thema ist, aber wann kommt eigentlich diese Schwarmverfilmung?
Oh, das ist unangenehm.
Lästig.
Mittlerweile ja irgendwie mein täglich grüßendes Murmeltier, diese Frage, weil die seit 10 Jahren kommt und ich mir die auch stelle. Es ist so einfach so, es haben sich mehrere Produzenten daran abgearbeitet. Und das Problem der Verfilmung des Schwarms ist immer gewesen, dass das Buch leider in den USA kein Erfolg war. Es war ein Welterfolg, aber in den USA war es nur so durchschnittlich. Und in den letzten Jahren ist das Geld für Hollywood-Blockbuster, die so viel Geld kosten, wie der Schwarm kosten würde, immer aus den USA gekommen. Und die Amerikaner verfilmen im Prinzip nur noch Dinge, die so gut vorverkauft sind, dass sie eigentlich keinen Flop landen können. Und das war das Problem der Verfilmung. Für 50 Millionen hätten wir es schon 1000 Mal verfilmen können. Es kostet aber mit all den Special Effects nur mal leider um die 100. Mittlerweile haben wir allerdings einen neuen Ansatz jetzt. Und zwar haben wir uns sowieso von der Idee verabschiedet. Mit wir sage ich immer, mein Verleger, ich, wir hacken sowas immer zusammen aus, Produzent. Sondern wir sind vielmehr jetzt ein Freund der Idee, daraus eine Serie zu machen.
Und wann kommt die Serie?
Och, ja, was soll ich jetzt sagen? Irgendwann, ich weiß es wirklich nicht.
Weil vielleicht waren die thematisch auch ein bisschen zu früh dran, weil ich glaube, dieses Öko-Thriller-Thema, um das mal ganz kurz auf ein Wort einzudampfen, war für die USA vielleicht ein Tick zu früh. Vielleicht wäre es jetzt der gute Zeitpunkt, damit anzukommen.
Ja, die USA hat sich ja mittlerweile wirklich zu einem Vorreiter in Sachen Ökologie gewandelt. Und unter Trump wird das noch besser werden. Aber Sie haben natürlich recht, es tut sich auch an der Stelle was. Aber das Problem bei den USA ist was anderes. Die Filmemacher, was das klassische Kino angeht in den USA, die denken ja nicht so, sondern die denken einfach darin, wie viel Vorlauf habe ich bereits. Das ganze Ausschlachten des Marvel-Universums ist ja nichts anderes als zu sagen, ich drehe jetzt einen Film über etwas, was so und so viele Millionen Leute in den USA seit Jahrzehnten kennen. So, und so einfach funktioniert die Chose. Ich glaube aber dennoch, dass das funktioniert, weil Netflix beispielsweise, eben solche Produzenten, die auf gute Serien setzen, völlig anders funktionieren. Die generieren auch das Geld von woanders her und die setzen vor allen Dingen auf völlig abgedrehte Ideen. Und das macht Mut. Das ist einfach so, es feuert beständig, also die Maschine da oben rattert permanent und gebiert immer irgendwelche Ideen. Manche sind mal für irgendwas Kleines am Rande gut. Vieles ist Crap. Kann man einfach in die Tonne kloppen. Ist mal lustig, um sich das mal kurz ausgedacht zu haben. Ich träume auch manchmal ganz tolle Songs. Dann versuche ich die beim Aufwachen zu behalten, weil ich denke, boah, was eine geile Hookline und das wird ein Welthit. Dann stehe ich unter der Dusche und summe das immer noch und spätestens beim Abfrottieren stelle ich fest, dass das der größte Mist ist. Also sowas passiert unentwegt. Aber ich glaube, dieser ganze Ausschuss ist auch vonnöten, weil man darf sich keine Fesseln auferlegen. Also ich suche nie gezielt nach irgendeiner Idee und enge das Feld jetzt ein. Sondern ich nehme in Kauf, dass das Allermeiste, was mir einfällt, für die Tonne ist. Weil dann findet sich dazwischen dann plötzlich so eine Perle. Und die Perlen sind eher selten.
Danke Ihnen ganz herzlich
sehr
für
gerne.
Das herrliche Gespräch. Hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Mir auch.
Danke.
Ja. Vielen Dank.
Gerne. War schön.
Im Zeit Campus Talk und im Hörsaal auf D-Radio Wissen erzählte Frank Schätzing, Bestseller-Autor aus Köln, über sein Leben und seine Lebensphilosophie.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.